Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Andreas Helber, CFO bei WA AG München.
Andreas Groß vom Börsenradio. Herr Helber, nach einem Rekordjahr fällt die BayWa in ein Ergebnisloch. Was ist jetzt 23 passiert?
23 waren wir operativ in den einzelnen Einheiten eigentlich zufriedenstellend unterwegs. Allein die Zinslast und eine nicht erwartete Steuerbelastung im latenten Bereich haben uns unter Wasser gedrückt und lässt uns das Geschäftsjahr leider erstmalig mit einem Fehlbetrag abschließen.
Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Heute ist Gründonnerstag 2024. Mit im Studio ist natürlich auch wieder Kollege Andreas Groß. Es ist ja auch Quartalsende. Und wenn man das Fazit ziehen möchte, legte der DAX mehr zu, als alle Analysten glaubten, was er bis zum Jahresende erreichen könnte. Ja, ich persönlich, vor 2 Wochen war ich in München auf dem Börsentag und hier machte ich noch ganz viele Interviews über die magische Marke von 18.000 Punkten im DAX. Also 500 Punkte mehr in 2 Wochen. Und jetzt haben wir die 18.500er Punkte Marke. Zum 1. Januar stand der DAX noch bei 16.770 Punkte, also ein Plus von über 10%. Heute haben wir für Sie nochmal viele Vorstände mit ihren Jahresabschlüssen ins Börsenradiostudio eingeladen. Zum Beispiel Masterflex. CFO Beck sagt, sind sehr zufrieden, 2-stellige EBIT-Marge verteidigt zu haben. Starkes 2023 für Knaus Tappert. CEO Wolf Speck, Caravaning in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und BayWa, wie schon gehört, weist erstmals einen Verlust aus. Zudem die Jahreszahlen der 3U. Goldene Eier, hart gehandelt, einen Podcast mit Christian Rauch. Und kommt Zeit, kommt Rendite, ein Interview mit Mr. DAX Dirk Müller.
Wie bekommen Sie die BayWa wieder profitabel?
Indem wir uns fokussieren, indem wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den operativen Einheiten konzentrieren, indem wir die Bestände runtermanagen. Der Fokus liegt darauf, raus aus den Beständen, Reduzierung der Schulden, einhergehend damit Reduzierung der Zinslast. Das Steuerthema werden wir in 2024 nicht mehr sehen und wir sind zuversichtlich, dass wir schon in 2024 wieder einen positiven Jahresüberschuss ausweisen können.
Der DAX setzt sein Erfolgsmärchen fort und markiert ein neues Rekordhoch bei 18.513 Punkten. Die einzelnen Schwergewichte wie SAP, Airbus und Allianz haben mit bemerkenswerten Gewinnen von 15-30% maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Jedoch, schauen wir mal genauer hin, jedoch zeigen nicht alle DAX-Mitglieder diese starke Performance. Nur 17 der 40 Indexmitglieder entwickelten sich besser als der DAX selbst. Ein großer Teil der Dynamik kommt auch von den anhaltenden Begeisterungen für KI, für diese künstliche Intelligenz an der Wall Street, wo Firmen wie Microsoft und Nvidia beachtliche Kursbewegungen verzeichneten. Und trotz dieser positiven Überraschung in der jüngsten US-Berichtssaison bleibt die technische Marktgesundheit fraglich.
Dirk Müller hier von cashkurs.com.
Das heißt, nochmal ganz konkret nachgefragt, dieses Thema KI ist für dich keine Blase, kein Hype, sondern tatsächlich ein solides Geschäftsmodell.
Hype ist es definitiv. Eine Blase, schwierig. Es ist noch nicht komplett überbewertet. Es ist noch nicht komplett durchgeknallt nach oben. Aber ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren reinstecken. Die KI, künstliche Intelligenz, wird definitiv auf die nächsten Jahrzehnte die Welt sehr, sehr stark beeinflussen und verändern. So wie es das Internet auch getan hat. Und das war ja auch richtig. Deshalb war 2000 war die Argumentation, dass das Internet mal die Welt verändern wird, vollkommen korrekt. Nur man hat den Unternehmen zu schnell zu viel Gewinn unterstellt, dass sie jetzt machen werden. Jetzt wird innerhalb von wenig, das ist ja, auch mit Krisen ist das ja genauso, ne? In Gedanken hast du, siehst du schon die Vision, wo das hingeht und meinst, das müsste alles jetzt sofort passieren. Und das ist bei im Guten wie im Schlechten der Fall. Du erwartest, dass das Internet 2000 jetzt sofort alles revolutioniert und alle Milliarden verdienen. Ja, es hat die Welt revolutioniert, es braucht aber 2 Jahrzehnte dafür, um es sukzessive sich zu entwickeln, schubweise. Und die Hoffnung, all dieser 2 Jahrzehnte waren schon ins erste Jahr reingepackt. Und das musste enttäuschen. Und da waren viele Unternehmen, die das einfach dann nicht stemmen konnten und die dann plötzlich mit Verlusten kämpfen mussten, weil der Markt gar nicht groß genug war, um alle satt zu machen. und dann kommt so ein Preiskampf nach unten. Bei KI werden wir genau das Gleiche sehen. Wir haben die Hoffnung dessen, was in 20 Jahren mal sein wird, packen wir jetzt schon in die Kurserwartung für die nächsten 2 Jahre rein, für die Gewinnerwartung. Und wir stellen dann plötzlich fest, naja, das sind doch noch ein paar Fehler. Also ganz verlassen kann man sich nicht. Plötzlich hat die Hand 5 Finger statt 4, statt 6 Finger statt 5. Mit Zahlen ist immer so ein Ding, ne? Und das ist künstliche Intelligenz. Manchmal bauen wir da zu viel Gedanken rein und machen uns zu viel Überlegungen, was da schon in ganz kurzer Zeit passieren wird. Dann kommt die Enttäuschung, weil man merkt, ah, warte mal, die Leute halten sich doch noch ein bisschen zurück, die großen Konzerne. Was nutzt mir denn eine künstliche Intelligenz, die mir Daten bietet, die nicht 100% zuverlässig sind? Schlimmer als keine Daten sind falsche Daten oder unzuverlässige Daten. Also wird man vielleicht doch nicht so schnell alles auf KI setzen, wie man das sich in Investorensicht oft vorstellt. Ja. Und dann kommt eben irgendwann die Enttäuschung, dass das Wachstum doch nicht so groß ist, wie erwartet. Und dann kommt es zu den schweren Rücksetzern. Das kann auch wie 2000 passieren. Ja. Aber wird KI die Welt verändern? Ja. Ist es ein übertriebener Hype? Nein, es ist ein Hype, aber es wird auch die Welt verändern. Sind wir jetzt zu begeistert? Möglicherweise. Und das könnte sich korrigieren.
Kurz vor Ostern gibt es wenige Meldungen, ein paar Firmenmeldungen gibt es trotzdem. ASML wird durch das milliardenschwere Operation Beethoven-Projekt der niederländischen Regierung gestärkt. Es zielt darauf ab, den globalen Chip-Ausrüster durch Investitionen in Infrastruktur vor Ort zu halten. Mercedes-Benz sieht sich mit einem Urteil konfrontiert, das unzulässige Abschalteinrichtungen in bestimmten Dieselfahrzeugen bestätigt. Die Folge dieses Urteils, einschließlich mögliche Schadensersatzansprüche, bleibt noch abzuwarten.
Andreas Helber, CFO bei BayWa AG München.
Andreas Groß vom Börsenradio. Herr Helber, nach einem Rekordjahr fällt die BayWa in ein Ergebnisloch. Was ist jetzt 2023 passiert?
23 waren wir operativ in den einzelnen Einheiten eigentlich zufriedenstellend unterwegs. Allein die Zinslast und eine nicht erwartete Steuerbelastung im latenten Bereich haben uns unter Wasser gedrückt und lässt uns das Geschäftsjahr leider erstmalig mit einem Fehlbetrag abschließen.
Wie bekommen Sie die BayWa wieder profitabel?
Indem wir uns fokussieren, indem wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den operativen Einheiten konzentrieren, indem wir die Bestände runtermanagen. Der Fokus liegt darauf, raus aus den Beständen, Reduzierung der Schulden, einhergehend damit Reduzierung der Zinslast. Das Steuerthema werden wir in 2024 nicht mehr sehen und wir sind zuversichtlich, dass wir schon in 2024 wieder einen positiven Jahresüberschuss ausweisen können.
Und das Ziel dann auch für 2024 eine Dividende zu bezahlen?
Das ist das Ziel. Wir sind bekannt als ein Dividendenzahler. Uns hat es auch nicht gefreut, für 2023 die Dividende aussetzen zu müssen. Aber wo nichts verdient wird, da gibt es nichts zu verteilen. Das weiß die schwäbische Hausfrau ebenso. Und insofern nicht für 2023, aber wir wollen in 2024 wieder profitabel sein und eine Dividende zahlen können.
BayWa Finanzvorstand Andreas Helber. Dankeschön.
Gerne, danke.
Ja, freue mich sehr groß, heute als Interviewpartner dem Börsenradio zur Verfügung zu stehen. Mein Name ist Wolfgang Speck. Ich bin der Vorstandsvorsitzende oder neudeutsch CEO der Knaus-Tappert AG, ein Unternehmen, was in Frankfurt seit September 2020 an der Börse notiert ist.
Über 30.000 Fahrzeuge haben Sie ausgeliefert 2023. Das sind 18.600 Wohnmobile und über 12.000 Wohnwagen. Was bleibt hängen, was kommt raus? Knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Wir hatten es schon ganz kurz angesprochen. Das ist ein Plus von mehr als einem Drittel. Auf der Ergebnisseite das EBITDA plus mehr als 2/3, 124 Millionen. Wer kauft denn diese ganzen Wohnmobile und ja, zu welchem Preis? Wie haben sich denn die Preise entwickelt?
Wir haben in der Preisentwicklung natürlich 2 Jahre, glaube man kann einfach sagen, 2 Jahre hinter uns, in denen wir gefordert waren, aufgrund der enormen Kostensteigerungen natürlich Preise anzupassen. Wir haben das versucht, dort in einer guten Balance zu machen, zwischen die Kosten zu decken, die uns auf der Materialseite im Besonderen, aber auch auf der Lohnseite uns da herausgefordert haben. Auf der anderen Seite, wenn ich sage Balance finden, trotzdem mit Bedacht in die Preissteigerung reinzugehen, um solche Produkte einfach für den Kunden noch erschwinglich zu halten. Und Wir hatten Jahre, da haben wir 8% gehabt, wir haben 6% gehabt. Wir haben auch nicht, wie soll ich sagen, mit der Gießkanne über alles, sondern wir haben natürlich ganz differenziert geschaut, wo sind wir, wo, in welchem Land, wie positioniert, welches Produkt verträgt noch was, auch im Vergleich, auf den Blick auf Wettbewerber. Aber im Schnitt waren das die Größenordnungen. Jetzt haben wir 2024 ein Jahr für uns. Das hatten wir ja auch in der Prognose mit einem kleinen Satz auch gekennzeichnet, dass wir jetzt für dieses Jahr keine weitere Preiserhöhung planen dort. Der nächste Teil der Frage, wer kauft diese Produkte? Ich habe es gerade so ein bisschen auch mit den Megatrends angesprochen gehabt. Es sind Menschen, die eigentlich alle Altersklassen, natürlich auch viele, die dann im Ruhestand Zeit haben. Das ist so eine große Kundengruppe. Ich habe von den Jungen gesprochen und dort haben wir ja eine extrem starke Korrelation mit allem, was wunderbare Freizeitaktivitäten betrifft. Das Fahrradfahren, Paragliding, Kanufahren, alle Outdoor, Hiking, Trekking, im Fahrrad unterwegs sein. Und dort sehen wir eben, dass gerade die jungen Menschen diese Urlaubsform nochmal für sich neu entdecken. Neu entdecken sage ich deswegen, weil wir hatten ja von den 60er, 70er Jahren kommend dort eine Zeit, wo die Menschen mit wenig Geld versucht haben, trotzdem Fernreisen zu machen. Und da war der kleine Wohnwagen, den man hinter den VW Käfer gehängt hat, war natürlich ideal. Und in dem Wohnwagen sind Kinder aufgewachsen und die haben das dann erlebt. Und
dieser Wohnwagen, der hat bestimmt einen Namen. Ich habe ihn immer Knutschkugel genannt.
Ja, wir haben es Schwalbennest, war es beim
Der Stapelhersteller Jungheinrich trotzt der Konjunkturflaute und meldet Rekorde bei Umsatz, Auftragseingang und EBIT. Mit einem bemerkenswerten Zukauf in den USA, der die globalen Ambitionen unterstreicht. Daniel Kretschinski erhöht seine Beteiligung an der Metro auf beinahe 50%, was seine Position im Unternehmen weiter festigen wird.
Guten Morgen, ich bin Christian Rauch und der CEO von Degussa Goldhandel.
Gold hat eine lange Geschichte, natürlich auch in der Christenheit, von Kirchenschätzen bis hin zu liturgischen Gegenständen. Ostern, das Fest der Auferstehung, also nicht nur viele Kruzifixe sind aus Gold. In der heutigen Zeit denkt jeder einfach auch an das goldene Ei. Was wäre denn eigentlich, also eine hypothetische Frage, was wäre denn eigentlich so ein goldenes Ei im Vergleich zu einem, sagen wir mal, Bio-Ei Größe M? Wert, kann man das schätzen?
Ja, das kann man schätzen. Wir rechnen das hin und wieder tatsächlich aus. Also wenn man jetzt ein Bio-Ei Größe M etwa nimmt und das in Gold gießen würde, hätte das etwa ein Gewicht von 1,26 Kilogramm. Das zeigt schon, wie schwer Gold ist, also wie hoch die spezifische Dichte von Gold ist. Und bei knapp 1,3 Kilogramm, beim jetzigen Goldpreis zu dieser Minute, würde so ein Ei allein einen Materialwert von 82.000 Euro haben.
Boah.
Also wenn du es verstecken willst, gute Idee, aber bitte vorher merken, wo man es hingelegt hat.
Also daran hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es einmal so schwer ist, dann hat eine Handel eine ganz andere Bedeutung. Aber dieser Preis überrascht mich jetzt wirklich. Ja?
Ja, Gold hat einfach eine wirklich sehr, sehr hohe Dichte und Kilobarren, das ist so der größte im privaten Segment, den man gerne kauft, der ist halb so groß wie ein iPhone. Also das ist ja eine wirklich wunderbare Eigenschaft von Gold, dass man sehr wenig Platz braucht, um hohe Werte aufzubewahren.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE.
Andreas Groß aus dem Studio von Börsenradio. 2023 Rekord beim Ergebnis bei der Masterflex. Umsatz stabil und 25% mehr Dividende. Herr Becks, sind Sie zufrieden mit den Zahlen?
Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit den Zahlen. Wir haben in 2022 das erste Mal seit langer Zeit wieder die zweistellige EBIT-Marge erreicht und wir haben sie 2023 dann bestätigt. Zum Fußball bringt ja gerne mal solche Vergleiche, sagt mir ja oft, als Aufsteiger ist die zweite Saison die schwierigere und so war das auch tatsächlich vergangenes Jahr, auch wenn sozusagen die Einflüsse gar nicht an uns lagen, sondern das konjunkturelle Umfeld sich gerade in Europa natürlich sehr rezessiv zum Teil entwickelt hat und insofern finden wir, dass die zweistellige EBIT-Marge und auch das EBIT-Wachstum, was wir in 2023 gezeigt haben, noch eine größere Leistung als in 2022. Und da sind natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch alle Partner, die wir haben, da echt wirklich, kann man den Hut vorziehen. Wirklich sind wir sehr zufrieden, auch wenn natürlich das konjunkturelle Umfeld sich schon eingetrübt hat in einigen Branchen.
Die Eigenkapitalquote hat sich verbessert, habe ich in der Bilanz gelesen, auf jetzt über 60%. Was hat das jetzt für den Finanzvorstand für eine Bedeutung? Was hat das auch für eine Bedeutung dann, wenn man sich vielleicht den einen oder anderen neuen Kredit holen will.
Also für uns, Sie sprechen genau das entscheidende Thema an. Wir kommen ja aus der Zeit der Restrukturierung 2008, 2009, 2010, wo das Eigenkapital quasi bei Null war. Und jetzt liegen wir bei über 60% Eigenkapitalquote. Wir werden bei den Banken, bekommen wir ein A-Rating. Insofern sind Finanzierungsthemen deutlich leichter geworden als in der Vergangenheit. Und wir sind auch gerade wieder dran, weil unser Konsortialkreditvertrag ja am 30.09.2024 ausläuft, uns wieder um eine neue Finanzierung zu kümmern, auch dann zukünftiges Wachstum darüber abzubilden. Insofern sind natürlich die Bankengespräche jetzt deutlich entspannter, als es noch vor vielleicht 10 Jahren war. Und das hilft bei den Finanzierungsthemen schon. Und das ist natürlich für uns ein gutes Zeichen, dass sich die Arbeit der letzten Jahre, Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, wirklich gelohnt hat.
Die Frage ist doch immer, was hat der Anleger davon? In dem Fall eine höhere Dividende. Zuletzt gab es 20 Cent. Jetzt wird angehoben auf 25 Cent. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.
Finden wir auch. Also es ist jetzt nicht ein Schnaps drauf. Das fühlt sich eher wie ein Herrengedeck an. Wir wollen aber trotzdem grundsätzlich die Aktionäre an der Entwicklung der Masterflex beteiligen, ohne dass wir jetzt sozusagen unsere grundsätzlichen Ziele, ob das Akquisitionen sind, ob das eine sukzessive Entschuldung des Unternehmens ist, sozusagen zu stark zu beeinträchtigen. Also ich glaube, wir haben da eine sehr gesunde Mischung gefunden, wie wir das alles ausjustieren können.
Amazon investiert erneut Milliarden in das KI-Startup Anthropic. Was die Ambitionen im Bereich künstliche Intelligenz verdeutlicht und AWS als zentralen Cloud-Anbieter etabliert. New Work, bekannt für das Karrierenetzwerk Xing, erlebt einen Aufschwung durch die Anteilsaufstockung durch Burda, obwohl das Unternehmen durch die schwache Konjunktur herausfordernd bleibt.
Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Thomas Ritschel und ich bin bei der 3U Holding AG in Marburg verantwortlich für Investor Relations und Pressearbeit.
3U, das sind drei Segmente, einmal Informations- und Telekommunikationstechnik, erneuerbare Energien und sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Übrigens, das Börsenkürzel 3U ist dreimal U, also U. Heute geht es um den Rückblick auf das Jahr 2023 und Ausblick 2024. Im November hatten Sie schon mal die Prognose korrigiert. Konzernumsatz plus 4% auf 52 Millionen Euro. Das Konzernergebnis 2,55 nach 3,15 minus 19%. 2023, die klassische Frage, warum weniger? Mein 3U, ich habe es ja vorhin schon dargestellt, hat drei Segmente. Wenn es bei dem einen Gegenwind kommt, bei dem einen Segment, dann kann ein anderes Segment was ausgleichen. Sie nennen es auch ausbalanciertes Geschäftsmodell. Wo gab es den Gegenwind?
Ja, Gegenwind gab es auf jeden Fall in dem Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Das ist ein Bereich, wo wir einerseits an Privatkunden, andererseits auch an Geschäftskunden Haustechnik verkaufen. Und wie Sie sich vorstellen können, also beispielsweise die gesamte Baubranche, aber auch der E-Commerce, der Do-it-yourself-Handel, hat im vergangenen Jahr sehr, sehr stark erstmal einerseits unter den steigenden Zinsen gelitten. Die Baugenehmigungen sind zurückgegangen. Die Konsumfreude der Konsumenten ist etwas zurückgegangen, war eingetrübt über die unsicheren Aussichten. Und genauso wie beispielsweise auch die ganzen Rahmenbedingungen wie rund um die Wärmepumpe, um das Gebäudeenergiegesetz oder auch diese gesamte Förderkulisse waren im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Unsicherheiten behaftet, so dass die Konsumenten da eben auch ja, also mit zurückhaltend in der Nachfrage agiert haben. Und das hat sich natürlich auch in dem Segment ganz deutlich bemerkbar gemacht, sodass wir hier auch 6% Umsatzminus oder Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten und dadurch eben mit dem fehlenden Volumen auch ein deutlich negatives Ergebnis erwirtschaften mussten.
Und zum Abschluss noch eine Weisheit von Warren Buffett. Er sagte, die Börse ist ein Mechanismus, der Geld von Unaktiven zu Aktiven transferiert. Mit diesen weisen Worten von Warren Buffett schließen wir den Börsenradio2go-Podcast für heute. Bleiben Sie aktiv, informiert und natürlich uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern. Alle Interviews gibt es in Langform natürlich auf börsenradio.de und bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Und hier noch zum Abschluss eine schöne Geschichte der Faber-Schee-Eier von unserem heutigen Degussa-Podcast.
Ich bin Christian Rauch und der CEO von Degussa Goldhandel.
So ein Ei könnte ich mir schön vorstellen, aber es gibt da noch eine Steigerung. Ich meine, das goldene Ei, ein Symbol von Luxus und Extravaganz. Und ich glaube, da fallen viele, ja, natürlich die Faber-Schee-Eier ein. Das sind, glaube ich, die berühmtesten Ostergeschenke, die es jemals gab, oder?
Ja, genau so ist es. Es gibt eine lange Tradition in Russland, an Ostern ein Ei zu verschenken und 3 Küsse übrigens dazu, die für manche ja wertvoller sind als Gold. Und die Geschichte der Fabergé-Eier beginnt 1885, als nämlich der damalige Zar Alexander III. Beim Hofschmied Fabergé hieß der, Peter Karl Fabergé, der hatte ursprünglich mal französische Wurzeln, daher kommt das, für seine Gattin damals ein Osterei bestellte. Er hat ihr wahrscheinlich auch 3 Küsse gegeben, aber eben auch ein goldenes Ei. Und das erste Ei war in einer Reihe von vielen. Es gibt insgesamt 52 kaiserliche Eier, die der Kaiser in Auftrag gegeben hat und dann sein Sohn später. Und das erste Ei von 1885, das in dieser spektakulären Silberschmiede und Goldschmiede hergestellt wurde, hatte tatsächlich die Form eines Eis, sieht auch aus wie ein Hühnerei. Es ist weiß, also Eierschalenfarben, und das ist relativ dekadent. Nämlich, es ist ein Ei aus massivem Gold, das dann weiß emailliert worden ist. Das würde heute niemand mehr machen, glaube ich. Und das war das erste Ei. Und dann folgt jedes Jahr ein weiteres Ei, das immer spektakulärer wurde. Und diese Eier, von diesen 52 kaiserlichen Eiern, wie man sie nennt, gibt es heute, die sind alle noch erhalten. 6 sind allerdings verschollen, also man weiß nicht, wo sie genau sind, aber die restlichen sind da, sind meistens in Museen mittlerweile oder in wichtigen Privatsammlungen. Und um jedes Ei rankt sich eine spektakuläre Geschichte, auch deshalb, weil sie so unglaublich teuer sind. Und ich erzähle dir jetzt mal eine, und das ist die Geschichte des dritten Eis, das sogenannte Uhrenei von 1887. Und dieses Ei ist ganz spektakulär. Das ist ein Ei, das sich öffnen kann mit einem geheimen Mechanismus, also ein goldenes Ei, sehr schön verziert, auf einem Ständer sitzend. Vorne ist ein großer Rosendiamant, und wenn du auf diesen Rosendiamanten drückst, dann öffnet sich das Ei da im oberen Drittel, und drinnen ist eine wunderschöne Vacheron-Constantin-Uhr in Gold. Und wie gesagt, das Uhrenei ist hergestellt worden 1887 und vom Zaren an seine Frau mit 3 Küssen verschenkt worden. Und dieses Ei ist verschollen in den Wirren der russischen Revolution. Das ist ja dann beschlagnahmt worden, und es ist erst ganz spät wieder aufgetaucht, nämlich 2004 auf einem Flohmarkt in Amerika, und wurde aber als solches nicht erkannt. Und dann hat es ein Schrotthändler gekauft für immerhin $13.000, weil ja halt sehr viel Gold dran ist und Steine. Und er wollte das eigentlich einschmelzen. Er wollte eigentlich das Gold nehmen und die Edelsteine und sie einschmelzen und das zu Geld machen. Und er stellte aber fest, da ist so wenig Gold wert drin an Material, dass er sich dann dagegen entschieden hat und hat es dann einfach behalten und hat es auf seinem Schrottplatz tatsächlich ins Regal gestellt. Wenige Jahre später, 2014, hat es dann jemand erkannt, was es ist. Und dann ist es verkauft worden an das Victoria and Albert Museum in London, wo es heute zu sehen ist. Der Kaufpreis selber ist nie genau verraten worden, aber man munkelt einen Preis zwischen 20 und 30 Millionen Euro für dieses Ei. Und ist somit das teuerste Osterei der Welt. Und fast jedes dieser 52 kaiserlichen Eier, inklusive der 6 verschollenen, hat eine Geschichte, die ähnlich spektakulär ist. Das Besondere an diesen Eiern ist tatsächlich, dass man Jahr für Jahr versuchte, die Handwerkskunst zu steigern und es noch spektakulärer und noch spektakulärer zu machen. Und wie gesagt, ich kann nur jedem raten, wenn er in einem der großen Museen dieser Welt ist, gibt es in New York, in London, in Paris, sich mal so ein Fabergé-Ei aus der Nähe anzugucken und über diese unglaubliche Handwerkskunst zu staunen, die damals Ende des 19. Jahrhunderts möglich war.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.